sicherlich, was uns fehlt, ist dieses Gefühl des Zusammenseins wieder da. Dass man eben sagt, wir leben alle in einem Boot. Egal in welchem Boot, ob das jetzt hier ist, ob das
Deutschland ist. Ob das eine 80-Meter-Yacht ist oder,
genau, oder ein Schlauchboot. Eine Nussschale. Und wir müssen eben zusammenrudern da.
Liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Alles muss raus Podcast mit mir, Thilo Mischke. Ich spaziere gerade mit Dr. Andreas Bosse durch Monaco. Wir sind hier, weil wir gerade eine Recherche machen zum Thema Wohlstand und wie wir am besten alle zusammenarbeiten können, um die Ungleichheit zu überwinden. Darüber will ich aber heute gar nicht mit meinem Gast sprechen, sondern ich möchte mit Ihnen darüber sprechen, wie es eigentlich ist in Monaco, dem Epizentrum des Wohlstands, dem Epizentrum von Reichtum auch in Europa, zu leben, denn er lebt seit 31 Jahren hier und hat als Anwalt, als Rechtsberater der Menschen hier Einblicke, die die meisten Menschen gar nicht haben und kann darüber berichten. Deswegen jetzt die erste Frage an dich. Du bist ja gar nicht so reich wie die meisten Menschen.
Nein. Da mache ich auch kein Geheimnis draus. Und das ist vielleicht eine goldene Regel, die man in Monaco sehr schnell lernen muss. Egal wie gut es einem geht, es gibt immer Leute, denen es geht wesentlich besser hier.
Ja.
Und man darf dann nicht in dieses Spiel reinfallen, oh, ich muss unbedingt mithalten. Ich habe da über die Jahre diverse Leute gesehen, die dann diesen Drang hatten. Und obwohl sie es vielleicht nicht erlauben konnten, da unbedingt mitzuhalten. Und dann waren die nach 2 Jahren wieder verschwunden.
Also, wie hält man denn da mit? Also was sind denn die Versuche, wenn man da... Also heißt es, ich kaufe mir ein teureres Auto?
Ja, genau. Teures Auto kaufen, dann... irgendwo im Restaurant, in der Diskothek mehrere Flaschen Champagner nehmen und solche Sachen da. Mhm. Das ist hier so ein bisschen ein Spiel, was nichts bringt da. Weil, wie gesagt, es gibt immer Leute, egal was man für ein Auto hat, da kommt irgendwas Spezielleres immer wieder vorbei.
Ja.
Aber und viele von den Lokalen hier, die sehr vermögend sind, fahren hier vor Ort rum mit Elektroautos, Fiat 500, Smart, weil es einfach bei der Enge des Raums, den wir hier haben, einfach wesentlich angenehmer ist. Und wie gesagt, ich selbst fahre auch sogar auf und viele andere auch sogar Bus hier, was ich in Deutschland nie gemacht hätte, öffentlichen Nahverkehr, außer als ich Kind war, weil hier ist das klimatisiert, sauber, sicher. Und jetzt gerade, weil wir in dieser Vor-Grand Prix-Phase auch sind, sind diese Woche sogar die Busse umsonst, um den Verkehr zu entlasten hier.
Jetzt lebst du ja 31 Jahre hier. Also ist es nicht langweilig irgendwann? Also es ist ja so eng und so klein und so überschaubar alles.
Ja, also, aber es ist Monaco auf der anderen Seite ist aber sehr interessant. Und selbst wenn man in einer Großstadt lebt, also ich komme zum Schluss aus Hamburg, man ist ja auch immer nur meist in einem Stadtviertel hinterher unterwegs.
Ja.
Man geht in eine Handvoll von Cafés und Bars und man trifft auch immer wieder die gleichen Leute. Hier hat es eben den großen Vorteil in Monaco, dass man Leute aus allen möglichen verschiedenen geografischen Regionen trifft, aus allen möglichen verschiedenen gesellschaftlichen Hintergründen. Und wir haben ja gerade den Casinoplatz verlassen, was sozusagen das Herz von Monaco ist, aber was auch heutzutage eben sehr auf Social Media vermarktet wird, wo man eben zeigt, die Sportwagen, die ankommen, alte Männer mit jungen Frauen.
Ja. Also tontechnisch auf jeden Fall, der Podcast wird eine richtige Herausforderung für die Hörerinnen und Hörer, aber so ist es nun mal, wenn man spaziert und ein Live-Gespräch führt, dann hört man auch die Umgebungsgeräusche. Ich meine, vor 31 Jahren hergekommen, das war Mitte der 90er?
Ja, genau. 1995, genau, ja.
95. Normalerweise macht man ja so, ich will nach New York, ich möchte irgendwie die große weite Welt sehen. Wie kommt man denn darauf zu sagen, ich möchte nach Monaco?
Da kamen verschiedene Zufälle zusammen.
Warst du so Backpacker, bist dann so hier?
Nein. Ich hatte vorher auch mal, ich habe kurze Zeit in London gelebt, habe also auch da eine Großstadt erlebt. Und dann kam es durch diverse Umstände, kam ich hier in Kontakt mit Monaco, wo sich dann eben ergab, dass man mir gesagt habe, Mann, Andreas, wir brauchen hier einen Berater wie dich. Das fehlt wirklich völlig.
Wie alt warst du denn?
Ja, das ist eine gute Frage. Muss ich jetzt mal zurückrechnen. Da muss ich drauf zurückkommen. Ja. Ich sage nichts ohne meinen Anwalt. Und das, dann habe ich am Anfang ein bisschen gependelt zwischen Hamburg und hier. Und dann irgendwann die Lizenz hier zu bekommen als Rechtsberater war sehr aufwendig, sehr schwierig. Das hat also mehrere Monate, ich glaube 8 Monate gedauert, weil das natürlich hier auch ein geschützter Beruf ist. Und dann habe ich irgendwann gesagt, na gut, ich mache mal den Sprung ins kalte Wasser. Mir gefiel es sehr gut, das Leben war schön, ist sehr international, das Wetter ist schön.
Ja.
Besser als ein verregnetes Hamburg. Und dann bin ich hier geblieben. Thema Langeweile? Nein. Weil Monaco ist eben im Gegensatz zu Plätzen wie Saint-Tropez, wo im Winter gar nichts los ist, wo die Bürgersteige hochgeklappt werden, ist hier Leben das ganze Jahr über.
Ja. Ist das nicht einschüchternd gewesen, als du vor 31 Jahren hier angekommen bist, auf diesen ganzen Wohlstand? Wir laufen hier gerade über die Straße, hier so ein goldener Lamborghini rechts von mir, links von mir fährt ein Mercedes-Limousine lang, dahinter ein Tesla-Taxi, ein Porsche. Ja. Also schüchtert einen das nicht ein?
Ja.
Oder kanntest du diese Welt schon, bevor du hergekommen bist?
Nein, ich meine, nein, das auch nicht. Das, also, ich muss sagen, ich selbst war auch als typisch Deutscher, wenn man ein bisschen Geld verdient hat, ich war autonah, hat man sich dann einen Sportwagen gekauft. Dann kam ich hier runter, ich dachte, ich bin der König mit dem Sportwagen. Dann lernt man Leute kennen, sitzt mit denen zusammen, die kommen mit einem ganz normalen Auto an. Und man stellt raus, ich kann keinen Namen, das sind sehr bekannte Leute mit einem Riesenvermögen. Und dann fühlt man sich ein bisschen dumm.
Ja.
Nur wie gesagt, natürlich, ich war jünger, war Autoleidenschaft, die ich mittlerweile verloren habe. Aber das ist ein normales Erlebnis einfach da. Was für mich Monaco eben sehr interessant macht, ist, die, ich will nicht sagen multikulturell, aber die vielen Länder, die hier vertreten sind.
Ja.
Das macht es für mich eben sehr, sehr spannend. Also ich selbst dadurch, dass ich in Monaco jetzt so viele Jahre lebe, spreche jetzt also neben Deutsch auch Englisch, Französisch und Italienisch, weil es einfach, das kommt hier einfach.
Ja.
Weil man in einem mehrsprachigen Umwelt hier ist da. Viele Kinder, die hier aufwachsen, wachsen gleich mehrsprachig auf da. Und für die ist es natürlich einfacher dann. Und zum Thema Grand Prix, den wir jetzt ja abwarten hier. Wenn man hier wohnt, versucht man das normalerweise zu vermeiden, weil immer nur Trubel kommt. Es kommen Menschenmassen hier hin, das Vielfache der Bevölkerung hier. Und die Restaurants verdreifachen ihre Preise. Man muss Wochen im Voraus buchen. Und wenn man so wohnt, ich kann mir vorstellen, es ist wie, wenn man in Berlin bei der Love Parade ist.
Ja, ja.
Nicht wahr? Und diese ganzen großen Events. Zur gleichen Zeit ist es aber erstaunlich, wie Monaco als kleine Stadt mit 39.000 Einwohnern und einer Fläche vergleichbar zum Central Park das logistisch hinbekommt, hier so ein Event wie ein Formel 1 Grand Prix abzuhalten.
Ja.
Also da muss man sagen, Hut ab, das ist sehr, 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 sehr gut organisiert.
Was hast denn du in diesen 30 Jahren über Wohlstand gelernt und verstanden?
Dass die Definitionen von Wohlstand sehr variieren. Also für die Menschen ist es unterschiedlich, was Wohlstand bedeutet. Viele fühlen sich eben wohl, wenn sie in einer schönen Wohnung wohnen und sagen wir mal, ein gewisses Polster haben und sich jetzt nicht sorgen müssen.
Ja.
Und dass man sich auch mal Lunch und Dinner leisten kann. Für andere Leute bedeutet Wohlstand eben, dass man eine riesen Penthouse-Wohnung haben muss, plus 4, 5 andere Residenzen auf der Welt, plus eine Superjacht. Das ist eben sehr, sehr unterschiedlich, was die Menschen da als Wohlstand definieren und was sie brauchen, um glücklich zu werden.
Was brauchst du, um glücklich zu werden?
Also für mich ein großer Punkt ist Unabhängigkeit und Freiheit. Dass man eben nicht eingebunden ist in strenge Terminpläne. Wie gesagt, ich mache keine Gerichtstätigkeit hier, was eben für Monegassen vorbehalten ist. Und diese reine Beratungstätigkeit gibt einem wesentlich mehr Flexibilität. Man kann eben auch die Zeit finden zu sagen, dann morgens, was hier so eine Tradition ist, man geht mal irgendwann so 10, 11 Uhr einen Kaffee trinken. Das ist einfach, in Deutschland ist es ja mehr so, dass man nachmittags so ins Kaffeehaus geht oder in Österreich. Hier diese französisch-italienische Tradition ist, man geht morgens auf einen Espresso.
Ja. Aber das ist ganz schön bescheiden, dass das sozusagen der Wohlstand ist, dass man sagen kann, man geht um 11 für 2 Euro einen Espresso trinken.
Ja, genau. Weil nochmal das Bild von Monaco, was in der Öffentlichkeit immer sehr stark gesehen wird, ist genau dieses Glitzer-Glamour, goldene Lamborghinis, was du eben erwähnt hast.
Ich habe ihn ja auch gesehen gerade.
Genau. Ja. Und natürlich hat man das. Hier hat man auch sehr stark hier. Nur, das ist eine Seite von Monaco. Es gibt eine andere Seite von Monaco, wo man so leben kann, wie man will. Wo man, wie gesagt, nicht unbedingt in die teuersten Plätze gehen muss. Mhm. Wo man ganz normal in den Supermarkt geht, der auch nicht teurer ist als irgendwo anders.
Ja.
Und sich selbst sein Essen aussucht und dann sogar teilweise zu Fuß nach Hause geht und die Einkaufstasche trägt da.
Nun gibt es ja bei uns in Deutschland, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, hier von Monaco aus wirklich eine große Debatte um diese ungleiche Verteilung von Wohlstand, dass ein ganz kleiner Teil der Menschen einen ganz großen Teil des Geldes besitzt.
Ja.
Findest du das gerecht, wenn du hier bist und diese Ansammlung von Wohlstand erlebst? Ich meine, wir sind beide jetzt gerade gegenüber von einem Haus, ganz berühmt, es wurde auf so einem aufgeschütteten Land gebaut, oben 3 Etagen, eine Penthouse-Wohnung wurde gerade kürzlich verkauft für fast 500 Millionen Euro. So, das ist ja unvorstellbar.
Genau, da gebe ich dir völlig recht. Da ist einem einfach eindeutig, nur ich da meine eben nicht, das ist typisch für Monaco.
Ja.
Hier in Monaco zeigt sich es eben ein bisschen konzentriert. Aber das ist ein weltweites Phänomen, was mit Sicherheit ein Problem darstellt, diese Einkommens- und Vermögensschere dort. Ich glaube, das ist nicht ein Monaco-Problem. Wenn wir jetzt zum Beispiel Deutschland angucken, gucken wir es doch einfach mal an, das Verhältnis zwischen dem Einkommen eines Arbeiters in einem Großunternehmen und dem Einkommen des Geschäftsführers.
Mhm.
Die Spanne hat sich vervielfacht in den letzten Jahren. Das hat nichts mit Monaco zu tun, das hat auch nichts mit Steuern zu tun. Und da sollte aber auch der Staat nicht eingreifen, weil staatliche Eingriffe historisch meist nicht gerade sehr effektiv sind.
Ich habe das Gefühl, dass wenn der Staat eingreift, irgendwann die Reichen geköpft werden.
Genau. Nur hier ist zum Beispiel, um dieses Beispiel zu nehmen, ich werde mir sicher ein paar Feinde in den Vorstandsetagen machen da. Nur Vorstandsgehälter werden ja letztlich, das hängt von den Satzungen ab, von Aufsichtsräten oder von der Gesellschafterversammlung genehmigt.
Mhm.
Und wenn man eben gewissen Ausuferungen Einhalt gebieten will, ist es eben an den Aktionären, und es gibt ja auch viele Aktionäre mittlerweile, die nicht Multimilliardäre sind, da wirklich mal das Stimmrecht zu nutzen und zu sagen, nein, das Paket, was da verdient wird, erscheint mir zu hoch.
Aber wer trägt denn jetzt die Verantwortung? Irgendwer muss doch die Verantwortung dafür tragen, dass diese Schere, wir haben über sie jetzt schon mehrfach gesprochen, dass sie so weit auseinander geht.
Wie gesagt, nochmal, es hat wirklich nichts mit Monaco zu tun, weil das ein weltweites Phänomen ist.
Also, ja.
Das sieht man in Deutschland, sieht man in England, sieht man in Frankreich, sieht man in Europa insgesamt und eben auch insbesondere in Amerika. Nochmal, wie kann man dem Einhalt gebühren? Ich habe gesagt, letztlich müssten eben mal die Aktionäre da ihre Rechte geltend machen, wenn man damit nicht einverstanden ist und eben sagen, es tut mir leid, dieses Paket, was der Vorstand da bekommt, ist mir zu hoch, ich stimme dagegen.
Ja. Was glaubst du, wie würde man es hinbekommen, dass man wohlhabende Menschen, Familien, Unternehmer, Unternehmerinnen dazu bewegt, ey, wir legen jetzt hier mal alle zusammen und retten gemeinsam die Demokratie. Also wir schließen diese Geflügelschere wieder und fügen zusammen. Und wir nehmen unser Geld dafür. Wie kriegt man das hin? Wie kann man das den Leuten erklären, dass die so Philanthropen werden?
Ich meine, es gibt ja diverse von diesen Leuten.
Aber nicht genug.
Ich weiß, nur zum Beispiel Bill Gates wird einen Großteil seines Vermögens wohltätigen Zwecken stiften. Bill Gates hat auch gesagt, mich würden Steuern nicht stören. Ich glaube, Warren Buffett auch das Gleiche gesagt dort. Sicherlich, was uns fehlt, ist dieses Gefühl des Zusammenseins wieder da. Dass man eben sagt, wir leben alle in einem Boot, egal in welchem Boot, ob das jetzt hier ist, ob das Deutschland ist.
Ob das eine 80-Meter-Yacht ist oder,
genau, oder ein Schlauchboot.
Ja.
Und wir müssen eben zusammenrudern da. Und dass man mit ein bisschen gesunden Menschenverstand vielleicht dran geht und sagt, Mensch, wie können wir das in den Griff bekommen da? Wie können wir dafür sorgen, dass eben Menschen, die essentiell auch wichtig sind für unser Leben, wie Krankenschwestern, Lehrer, dass diese Tätigkeit besser honoriert wird als jetzt und eben nicht für so viel weniger als gewisse Leute in der Finanzwelt, in der IT-Welt jetzt da. Jetzt mit der ganzen IT-Welt hat sich natürlich jetzt etwas aufgetan, wo man innerhalb von kürzester Zeit plötzlich Milliardär werden kann.
Mhm. Was früher, viele Generationen gedauert hat. Ja,
früher, dass Generationen von Großindustrien mit Anlagen und allem gebraucht.
Die Menschen, die du berätst, kannst du bei denen auch so ein gewisses Unbehagen feststellen, dass die auch feststellen, irgendwas ist hier, gerät hier ins Ungleichgewicht?
Ja, ich höre das auch. Also ich höre das auch. Und nochmal, meine Klientel ist aber auch sehr gemischt, das ist das Spektrum. Mhm. Also ich habe Klienten, die Milliardäre sind, mit Interessen auf der ganzen Welt. Ich habe aber auch jüngere Menschen, die jetzt noch nicht so ein Riesenvermögen aufgebaut haben.
Immer noch ist das, genug. Sag mal so eine Zahl. Was ist denn so nicht so ein Riesenvermögen?
Nein, es ist ganz simpel. Um Resident in Monaco zu werden, ohne hier zu arbeiten, ist Voraussetzung, dass man 500.000 Euro mindestens hier auf einer Bank in irgendeiner Form hat.
Ja.
Das können dann hinter Aktien sein, Anleihen oder auch einfach Bargeld, ganz egal. Und das ist einfach, das ist eine Regelung, die wurde vor ein paar Jahren eingeführt. Ich bin persönlich da nicht der größte Freund von.
Warum?
Weil ich früher eben Klienten hatte, gerade so junge Unternehmer da, so digitaler Nomaden und alles, wo man mit weniger so eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen konnte. Und das waren dann aber Leute, die jeden Tag hier ausgegangen sind, irgendwie Kaffee trinken, Mittagessen. Hm. Und Monaco lebt ja von der Mehrwertsteuer. Das heißt, Monaco braucht Leute, die wirklich hier leben und auch Geld ausgeben.
Ab wann lohnt sich das denn überhaupt, darüber nachzudenken, nach Monaco zu ziehen? Also würdest du sagen, ey, hab mal 10 Millionen auf dem Konto, dann kannst du langsam darüber nachdenken. Jetzt bei 500.000 musst du jetzt da noch nicht deinen Kopf bemühen. Also ab wann lohnt sich das, hierher zu ziehen?
Das hängt wirklich ganz stark von der individuellen Situation ab. Jetzt jemand, der hier hinkommt mit 3 Kindern,
ja,
der braucht natürlich eine wesentlich größere Wohnung. Der größte Kostenfaktor in Monaco sind Immobilien. Also ob jetzt kaufen oder mieten, ist einfach statistisch gesehen der teuerste Platz der Welt. Und das heißt, wenn man dann eine große Wohnung braucht, die zudem momentan noch schwer zu finden ist, muss man natürlich sehr, sehr viel bezahlen.
Sag mal so einen Preis ungefähr. Also ich kann es ja erzählen, wir haben uns ja gestern eine angeguckt.
Ja.
Da haben wir knapp 100 Quadratmeter, ich würde sagen, normale Wohnung, Architektur, eigentlich sozialer Wohnungsbau, Hochhaus, Platte, für 14 Millionen Euro.
Und das sind eben diese Punkte, wo dann aber auch der Punkt kommt, wo gewisse Leute sagen, Moment mal, ich ziehe aus Monaco weg.
Ja.
Das macht für mich keinen Sinn mehr, weil für diese 14 Millionen, wie du sagtest, ist jetzt nicht, dass das umwerfende Ausstattung des Apartments ist, also mehr sozialer Wohnungsbau.
Also ohne das abwerten zu meinen, sondern einfach ein normales Gebäude, keine Luxusvilla.
Genau.
Wie die da drüben, die wir gerade sehen. Und für die Hörerinnen und Hörer, das ist eine Villa, in der Karl Lagerfeld mal gelebt hat.
Ja. Nur das, witzigerweise, ist nicht Monaco, obwohl das Monaco gehört, die Villa, das ist Frankreich.
Ach, da ist schon Frankreich?
Da ist schon Frankreich, ja. Hinter dem Komplex, wie gesagt, wir sehen vor uns so einen Komplex, wo da dieses Sporting ist, wo so Konzerte stattfinden, Restaurant und diese Diskothek Jimmy's ist. Und dieses große Hotel, da hört schon Monaco auf. Das ist schon die Staatsgrenze. Das ist
sehr winzig.
Ja. Und also wie gesagt, da hat ja Lagerfeld sogar auch mal Probleme wohl steuerlich damals bekommen.
Hätte er mal dich ausgewählt zu beraten.
Es ist eben, wenn jetzt aber jemand sagt, ich bin alleinstehender Mann, ich brauche keine große Wohnung, kann man auch Wohnungen, sagen wir mal, ab 3.000 plus Nebenkosten hier bekommen. Mhm. Wenn man sagt, ich brauche jetzt nicht was mit tollem Blick und dies und jenes, das kann man bekommen. Und wenn man dann je nach Aktivität natürlich steuerliche Vorteile haben kann, wie zum Beispiel ein gewerblicher Unternehmensberater, der von hier aus dann noch Leistungen an Deutschland erbringt, da kann das unter Umständen, wenn man es richtig macht, steuerfrei sein. Und dann rechnet sich trotzdem, nicht wahr? Man muss also nicht die Hunderte von Millionen auf dem Konto haben. Und das ist genau auch dieses Spektrum, was ich an Klienten habe, da, wo man eben beides hat. Und das macht es eben sehr spannend. Und man kommt mit sehr vielen verschiedenen Geschäftsbereichen.
Die große Debatte in Deutschland ist ja auch, reiche Leute bescheißen Steuern, was sie ja hier nicht mit dir machen, sondern
Nein. Das
geht ja eher um Optimierung der Steuern. Aber findest du das gerecht, dass Menschen hierher kommen und sagen, ach, ich will jetzt nicht meine gesamte Steuerlast in Deutschland lassen, sondern ich will es so ein bisschen verbessern?
Also nochmal, ich glaube, jeder sollte das Recht haben, seine Steuerlast zu optimieren. Mhm. Natürlich, solange das in legalen Grenzen bleibt. Und da bin ich eben jemand, der ganz klar sagt, versucht nicht zu tricksen, versucht nicht zu verstecken. Es funktioniert nicht. Das hat vielleicht mal vor 25 Jahren funktioniert, hat aber auch viele Probleme dann später verursacht. Heute der einzige Weg ist, dass man sich sauber die Situation anguckt, das vor dem rechtlichen und steuerlichen Hintergrund wirklich analysiert, weil jede Situation ist anders. Mhm. Und dann eben sagt, okay, was sind die legalen Möglichkeiten? Beispiel, jemand zieht hier hin, hat aber noch irgendwelchen Immobilienbesitz in Deutschland, den er oder sie vermietet. Diese Mieteinnahmen bleiben in Deutschland steuerpflichtig. Mhm. Da braucht man auch nicht groß zu tricksen, nicht wahr? Auch da, es gibt gewisse Strukturen, wie man das eventuell optimieren kann im Hinblick auf zukünftige Sachen. Aber im Prinzip ist es eben so.
Das Lustige ist, ich glaube, dass die wenigsten Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts nachvollziehen können, was du gerade erzählst.
Ja, gut.
Dieses einfach Eigentum haben, die Sorge zu haben überhaupt. Also man muss ja erstmal den Punkt im Leben erreichen, wo man sagt, ja, jetzt will ich Steuern sparen.
Ja.
Und es geht jetzt sozusagen nicht darum, einfach die Miete für den nächsten Monat zusammenzubekommen.
Klar. Also gebe ich dir völlig recht.
Du kannst ja nichts dafür. Das ist jetzt so.
Nein, ich gebe dir völlig recht. Natürlich ist es ein Problem. Jetzt kommen wir wieder auf das gesellschaftliche Problem zurück, was wir vorhin angesprochen haben, was für mich aber kein steuerliches Problem unbedingt ist. Mhm. Weil, wenn man jetzt Steuern hier und da ein bisschen erhöht oder noch ein Schlupfloch schließt, das ändert an dem Systemproblem da nichts.
Ja.
Und nochmal, Steuern sparen auch, wie gesagt, der Arbeitnehmer, der versucht da irgendwelche Fahrtkosten abzusetzen, versucht ja auch seine Steuern zu optimieren. Das ist im Prinzip das Gleiche.
Nur mit weniger Schaden. Man muss es ja sagen, dass der Schaden, wenn der Kameramann und ich jetzt sagen, komm, wir reichen mal die Quittung nicht ein oder rechnen die Quittung doppelt ab. Liebes Finanzamt,
wir machen das nicht. Jetzt kommen wir in den illegalen Bereich. Wenn du jetzt was doppelt abrechnest.
Ich habe noch eine Tour, wir machen das ja nicht.
Genau. Ganz, ganz wichtig. Also bitte, falls das Finanzamt mitführt, du machst das nicht.
Ja.
Das ist auch genau mein Rat, mach das nicht. Und nur trotzdem eben, dass du eben die eine Quittung, die auch ganz gerechtfertigt ist, absetzt. Wo ist das falsch? Wo ist dein Schaden? Mhm. Das ist ja im Steuersystem eingebaut, dass man eben sagt, okay, wir haben einen Steuersatz so und so. Nur gewisse Sachen kann man abziehen. Nochmal, vielleicht wäre es einfacher, das alles total zu revidieren, das Steuersystem, und weniger Abzüge zu haben, weniger Verwaltungsaufwand, weniger Bürokratie zu haben und das wesentlich simpler abzumachen.
Ja. Also. Glaubst du, dass die Millionäre und Milliardäre dieser Welt zu viel Einfluss bekommen gerade? Zu viel Einfluss nehmen auf die Geschicke der Menschheit? Also Beispiel, wir fliegen auf Mars. Beispiel, die Kommunikation in der Ukraine läuft über einen Mobilfunkanbieter, Internetanbieter eines Milliardärs. Billiardärs bald.
Ja. Natürlich ist mit Sicherheit ein großes Problem, gerade auf der anderen Seite des Atlantiks da, dass sich momentan eben Geld und politische Einflussnahme sehr stark in gewissen Händen vereinigen.
Ja. Ist es hier eigentlich auch so? Oder trennt man das voneinander? Hier ist einfach Vermögensverwaltung.
Ja, weil hier ist einfach so, nochmal, wir als Ausländer sind ja Gäste hier. Und wir haben auch keine Wahlrechte. Wahlrechte haben eben nur diese rund 9000 Monegassen, die den Reisepass haben.
Ja.
Und hier ist eine konstitutionelle Monarchie. Staatsoberhaupt ist der Prinz. Wir haben auch eine Regierung, Ministerpräsident und alles. Wir haben aber auch ein Parlament,
wo
wirklich Gesetze diskutiert, abgestimmt werden und. Letztlich müssen die vom Prinzen dann bestätigt werden. Aber es funktioniert hier sehr gut. Also hier ist nicht irgendwie politische Einflussnahme. Wenn man eben weiß, die Monegassen wissen eben, was sie hier haben, wissen das auch zu schätzen.
Kann die Reichtumsdebatte in Deutschland irgendwas von Monaco lernen? Also wie man hier mit Reichtum umgeht, könnte man sich von hier was nehmen und sagen, ey, wendet es doch einfach in Deutschland an, dann habt ihr weniger Probleme.
Ich könnte jetzt ganz gemein sagen, ja, in Deutschland könnte man ein bisschen lernen, dass man mit weniger Steueraufkommen auch eine Stadt sauber halten kann und sogar sauberer halten kann und sicherer halten kann und nicht unbedingt dann, das ganze Thema, was ich mal sage, ist ja auch, die Leute zahlen Steuern, und man möchte auch mal gerne wissen, wo geht das Geld hin? Wie werden die verwendet, dieses Thema Mittelverwender? Und das ist, was ich von vielen Leuten höre, die eben sagen, na gut, ich habe kein Problem, meine Steuern zu zahlen, nur ich bin es leid, zu sehen, wo mein Geld hingeht und wie ineffizient das ausgegeben wird da.
Ja.
Und ich glaube, genauso streng, wie man die Steuereinnahmen kontrolliert und auch strafrechtlich verfolgt, sollte man auch die Ausgabenseite stärker kontrollieren. Mhm. Weil ja, nochmal, ich habe jetzt, will niemanden konkret angreifen, ich habe auch keinen konkreten Punkt jetzt da. Nur ich glaube, wir sind uns alle einig, dass oft Steuergelder verschwendet werden.
Ja. Für mich ist es immer so, es hat immer eben so was Mario Barth-artiges, ja. So Steuerverschwendung. Hier wird eine unnütze Brücke gebaut,
ja.
Da wird das unnütze. Aber das ist dann immer so, ich finde, das sind immer so krasse Peanuts. Und ich dachte, so Steuern funktionieren ja eigentlich auch nach so einem anderen Prinzip. Nach diesem so, ja klar, es wird eine beknackte Brücke gebaut, ja. Aber gleichzeitig wird eben auch möglich gemacht, dass der Görlitzer Park eingezäunt wird, was echt ein blödes Beispiel ist.
Ja, aber nein, wie gesagt, das ist ja auch gut. Und nochmal, Steuern machen Sinn. Wir brauchen Steuern, weil wir eben alle irgendwo das Land nutzen da. Und dass ich eben gesagt habe, nur wenn man jetzt nicht mehr in Deutschland lebt, nutzt man das Land ja auch nicht mehr.
Ja.
Und dann sollte man da auch nicht mehr Steuern zahlen müssen. Also ja. Außer für gewisse Einnahmen, die eben noch was mit Deutschland zu tun haben. Und genauso ist das Gesetz aufgebaut da.
Also mir erscheint es ein bisschen undankbar. Das ist so ein bisschen so wie die Lufthansa bildet sich zum Piloten aus und dann arbeitest du bei Katar.
Ja. Ja, gut. Nur der Pilot bei der Lufthansa hat ja dann vielleicht Jahre bei Lufthansa gearbeitet, hat dann auch seine Steuern bezahlt da und Lufthansa gut. Nur was soll man machen? Soll man sagen, nur weil Lufthansa ihn ausgebildet hat, ist er jetzt sein Leben lang versklavt?
Ich glaube, Lufthansa würde das gerne so wollen.
Ja,
du
genau.
Du musst
genau,
Vertrag unterschreiben, dass du nicht einfach woanders hingehst, sondern dass
ja,
du bleibst.
Ja, ich glaube auch, da gibt es so gewisse Grenzen, ja. Nicht wahr? Aber nur dann kommen wir eben auf diesen Punkt, der mir sehr wichtig ist, persönliche Freiheiten da, dass man doch irgendwie ein Selbstbestimmungsrecht hat, für wen man arbeitet und wo man lebt.
Hast du das Gefühl, dass Menschen, die Wohlstand haben, auch der Freiheitsbegriff ist denen auf eine andere Art wichtiger als normalen Bürgerinnen und Bürgern?
Eventuell sprichst du einen guten Punkt da an, weil natürlich ja. Weil dann eben der Wohlstand gibt die Möglichkeit, diese Freiheit mehr auszuleben.
Ja.
Eben ein Beispiel ist, der Wohlstand gibt die Möglichkeit, wenn das dann im Detail möglich ist, sowohl aus steuerlichen als auch privaten Gründen, an einen anderen Platz zu ziehen da. Was jetzt der jemand, der jetzt jeden Tag in Deutschland da irgendwo im Einzelhandel arbeitet oder in der Fabrik geht, ist doch sehr stark eingebunden.
Mhm.
Obwohl, lassen wir uns eins nicht vergessen, die Europäische Union, der Grundgedanke, weil einer der Grundpfeiler der Europäischen Union war genau diese Freizügigkeit, dass man sagt, wir können in der Europäischen Union umziehen und auch von Land A nach Land B gehen und dort zu arbeiten. Da haben wir im Gegensatz zu Amerika natürlich ein Problem, die sprachliche Hürde.
Ja.
Das ist eben einfach nur darum, finde ich Europa nach wie vor den Gedanken sehr, sehr gut.
Ja.
Sehr, sehr gut da, nicht wahr?
Was kostet Freiheit? Was denkst du, ab wann hat man genug Geld für dieses Freiheitsgefühl? Also, könnte ich nach deinem Kontostand fragen?
Nein.
Weil du wirkst auf mich auf sehr, sehr entspannt, sehr frei. Aber was denkst du, muss man haben, um wirklich so durch den Tag zu easen? So wie du.
Ach, total zu easy. Ich habe auch stressige Momente und Videokonferenzen mit Amerika spät abends. Also das sieht alles immer lockerer und schöner aus, als es ist da, nicht wahr? Aber auch nochmal, ich kann da leider keine Summe drauf geben, weil das bedeutet eben für jeden etwas anderes.
Ja.
Nochmal, es gibt Multimilliardäre, die hören nicht auf zu arbeiten und immer noch mehr zu verdienen. Und die haben schon alle super Boote und Flugzeuge und dies und jenes. Die Motivation, glaube ich, in diesen Fällen geht weit über das reine Geld hinaus.
Ja.
Ähnlich wie Leute in der Unterhaltungsbranche, was ja mehr so dein Bereich ist da, die schon alle möglichen Preise gewonnen haben wie du und trotzdem immer die Motivation haben, da noch weiterzumachen, weil es dir eben Spaß macht.
Ja.
Weil du mit Herz und Blut dabei bist.
Ja, so kann ich es irgendwie verstehen. Aber es ist so, wenn nicht alles gerade so wackelig wäre, die ganze Welt sich so wackelig anfühlen würde,
ja.
Dann könnte man so die Reichen reich sein lassen und die Armen arm sein lassen. Aber es ist gerade ja alles so fragil und so gefährdet.
Das macht einem Angst momentan.
Das macht einem Angst, ja.
Jetzt mal ohne irgendwelche parteipolitischen Ausrichtungen hier zu zeigen oder irgendwas. Nur man hat ja mittlerweile Angst, morgens die Zeitung heute gut so online aufzuschlagen. Ja. Ja? Und zu sagen... Was ist jetzt wieder Chaotisches passiert?
Ja.
Wo ist wieder ein Krieg ausgebrochen? Das ist jetzt noch wieder ein ganz anderes Thema. Ja. Nur auch das, wie gesagt, hat nichts mit Monaco zu tun.
Es hat indirekt was mit Monaco zu tun, weil natürlich sehr viele wohlhabende Menschen ein Interesse daran auch haben, diese Welt in einer gewissen Unruhe zu halten. Nicht alle.
Nein.
Ein ganz, ganz kleiner Teil von diesen Menschen. Ich rede jetzt nicht von den Geistens, die hier, glaube ich, irgendwo hier hinten wohnen. Die meine ich nicht.
Nein, es gibt mit Sicherheit gewisse Leute, ja, zu sagen, das gab es immer schon, sagen wir mal Kriegsgewinnler.
Ja.
Den auch so kennt man ja. Das hat es immer schon gegeben, die eben Interesse haben, Konflikte zu schüren.
Ja.
Und das...
Denken wir hier, ist es hier?
Genau, hier.
Okay, können wir können ja einfach weiter aufnehmen.
Einfach aufnehmen, da. Ja. Ah. Comment ça va? On peut prendre un café, je suis avec la télévision allemande là. Oui, oui, oui. Après, il y a d'autres qui arrivent.
Tu veux te mettre où, sur un canapé ?
Je préfère la table. On prend la table, ok ?
Tu veux pas te mettre en bord de mer ?
Oh là. Ah, l'air.
Bien, bien.
Oui, oui, parfait. Hier en Ordnung ?
Hier ist super. Ist wunderbar. Ist wirklich mit dem Blick auf die Riesenjachten. Der Strand ist natürlich auch total schön. Der ist für alle da.
Ja, das ist eben das Gute. Der Strand ist für alle da. Und der wurde über zwei, drei Jahre, vor ein paar Jahren, komplett renoviert. Alles ist neu, was man hier sieht.
Mhm.
Weil das war vorher wirklich ein bisschen alt. Nur jetzt eben sehr, sehr schön. Und dadurch, wenn man jetzt am Wochenende hingeht, ist es brechend voll. Weil natürlich die Leute aus Frankreich, Italien, alle gerne hier hinkommen, weil hier ist es sauber. Hier gibt es öffentliche Toiletten links und rechts. So witzig das sich anhört, wenn man darüber so spricht. Und man kann einfach ein Handtuch nehmen und sich an den Strand legen. Und das kostet gar nichts.
Ja.
Und das finde ich eben schön, auch mal zu sagen, es wird oft im Fernsehen und in Social Media immer nur diese Reichtumsseite von Monaco gezeigt. Aber es gibt eben auch eine andere Seite, wo man ganz, wie gesagt, mit dem Handtuch an den Strand geht, was ich auch gerne mache, und morgens schwimmen geht.
Ja.
Und kostet nichts.
Willst du weg irgendwann von hier oder willst du sagen, ich bleib hier? Das ist meine neue Heimat.
Also ist schon meine Heimat, weil ich habe also jetzt den größeren Teil meines Erwachsenenlebens hier verbracht. Als in Deutschland, also in größeren Teil. Und man fühlt sich zu Hause. Und mit Sicherheit, wie gesagt, ich bin Deutscher, aber ich hätte mit Sicherheit ein bisschen Probleme, mich in Deutschland wieder einzuleben.
Was ist dein größtes Glück hier? Also neben Strand und Espresso, was würdest du sagen, ist so das Schönste, was du hier an diesem Ort für dich hast?
Also ich sag ganz ehrlich, obwohl ich das so oft gesehen habe, für mich hier einen Sonnenaufgang über dem Meer zu sehen, gibt mir ein besonderes Gefühl. Und aber wie gesagt, man nicht alles, was einem Freude macht, das hängt eben von der Person ab, muss immer mit Geld zu tun haben.
Mhm.
Natürlich hat es mit Geld zu tun, wenn man eine Wohnung hat, wo man einen Balkon mit Meerblick hat, gebe ich recht.
Hast du eine Wohnung mit Balkon und Meerblick? Toll, herzlichen Glückwunsch.
Ja, da freue ich mich auch drüber und genieße das auch sehr.
Ja.
Aber nur, wie gesagt, man muss auch zu schätzen wissen. Weil ich habe eben andere Leute gekannt, die wirklich Milliarden hatten. Und alles hatten, was man sich nur vorstellen kann, von Autos über Yachten, über Wahnsinnsimmobilie, und die trotzdem unglücklich waren.
Mhm.
Und das verstehe ich dann nicht. Man muss ein bisschen, glaube ich, auf dem Boden bleiben. Einfach.
Das ist auch eine Frage, die ich dir unbedingt stellen wollte. Ist so, wie schafft man das, dass Wohlstand einen nicht kaputt macht, dass es einen nicht schlecht zu einem schlechten Menschen werden lässt? Wir haben gestern in einem anderen Interview kurz darüber gesprochen, über Gier, dass man nicht gierig wird. Wie verhindert man das?
Ich glaube, das ist wirklich eine innere Seite, die man haben muss. Wo man auch ein bisschen innere Werte haben muss da. Und eben auch zu schätzen, weil was ich mitbekommen auf dem Weg, ich habe hier einen Straßenfeger begrüßt, den ich kenne, den ich sehr respektiere, weil der arbeitet in der Hitze, macht die Straßen hier sauber und wir kennen uns durch Zufall seit vielen Jahren. Also,
ihr kanntet euch richtig.
Ja. Das ist ganz netter als Eddie. Und wir grüßen uns, wenn wir uns sehen, sagen auch mal, schlag noch mal einen Moment da, wenn wir uns irgendwo mal woanders treffen, einem Café. Und man darf eben nicht diese Hochnäsigkeit haben, zu sagen, ah nein, ich bin so snobby, ich will nur mit Millionären, Milliardären zusammensitzen.
Was würdest du Eddie raten, wenn er dir erzählt, dass sein Gehalt bald nicht mehr reicht für einfach Essen kaufen, weil alles zu teuer wird? Was rätst du so einer Person dann, wenn er dich fragen würde?
Nein, nur gesagt, leider kann ich keinen Rat geben. Und das ist eben genau das Problem, wo ich dir recht gebe, was nicht sein sollte.
Ja.
Habe ich dafür eine Lösung? Nein. Sollte die Politik dafür irgendeine Lösung finden? Ja. Nur ist es eben sehr, sehr schwierig, weil auch in Deutschland, wir leben ja im Prinzip in einer freien, aber einer sozialen Marktwirtschaft. Mhm. Das ist jetzt persönliche Ansicht. Ich halte dieses Konzept der sozialen, und ich unterstreiche jetzt sozialen, Marktwirtschaft für sehr, sehr gut.
Ich auch. Ich bin ein großer Fan der Sozialdemokratie und der sozialen Marktwirtschaft.
Ja. Also das meine ich eben, wenn man sagen muss, ich bin, tut mir leid, nicht für Kommunismus, weil
nicht für
die Geschichte hat gezeigt, dass das leider nicht funktioniert. Ich bin für Marktwirtschaft. Ich bin eben für Marktwirtschaft mit eben einer sozialen Komponente dabei. Ich finde es also toll, jetzt bitte korrigiere mich, wenn das falsch ist, dass man in Deutschland im Prinzip immer noch ohne große Kosten eine gute Ausbildung bekommen hat.
Ja.
Ist das so, dass sich da irgendwas geändert?
Ich bin es ist immer noch so, dass sozusagen dass es immer schwerer wird, diese Ausbildung zu machen, weil die Gehälter nicht mehr passen, weil du dir keinen Wohnraum mehr leisten kannst, weil du lange Arbeitswege hast. Also eigentlich das, was in den USA vor 20 Jahren, 30 Jahren angefangen hat, fängt jetzt bei uns auch an.
Ja. Nur in den USA und in England ist eben sehr stark so, dass man da, wenn man irgendwas erreichen will, muss man auf Privatschulen gehen, die ein Vermögen kosten, wo man entweder ein Stipendium haben muss oder reiche Eltern oder da den aufnehmen muss. Ja. Und das nur jetzt reden wir wirklich über ganz persönlich. Das hat nichts mit Monaco zu tun, was ich jetzt sage, aber wo man eben sagen muss, ich finde eben im Thema Chancengleichheit ist eine freie, gute Ausbildung einfach ein Grundbaustein.
Da gibt es keinen Widerspruch zu leisten. Dass man in Deutschland studieren kann für 450 Euro im Semester, ist schon gut.
Also ich hab vor kurzem mit Leuten gesprochen, die gehen irgendwie auf eine, ich weiß gar nicht mehr welche, Privatschule in England. Da war, was war das? 100.000, 200.000 im Jahr. Und da muss man sich mal gut. Da hat man ja eine Vorauswahl schon, die unfair ist. Ja.
Ich würde irgendwie so gerne dass man so diese Entspanntheit, die dieser Ort ausstrahlt, die ich zugeben muss, als jemand, der jetzt nur als Besucher ist. Ja. Irgendwie, das ist irgendwie besonders, dass dieser Ort es schafft.
Muss ich sagen, hat aber auch ein bisschen was mit der geografisch südlichen Lage zu tun.
Ja.
Das hat einfach ein bisschen was mit dem Wetter zu tun, dass die Leute so ein bisschen relaxter sind. Dann kommt da natürlich auch etwas diese französische Lebenskultur rein, wo eben auch heute immer noch, sagen wir mal, ein 2-Stunden-Lunch mit Wein üblich ist. Ja. Nicht wahr? Also nicht die 30 Minuten Salatbar, hat man auch, aber wo doch eben Lunch einfach da zum Leben zugehört hat, wo man eben sagt, es geht nicht nur um Arbeit, es geht auch ein bisschen um Lebensqualität.
Was sind denn so Sorgen, die du hast? Also wirklich als jemand, der hier lebt, was besorgt dich? Also so, du wirst jetzt ja nicht das haben, nächsten Monat keine Miete zahlen, das wird jetzt nicht deine Sorge sein, aber was besorgt dich?
Also momentan, sage ich ganz ehrlich, die weltpolitische Lage da. Ich finde es erschreckend, dass wir im Jahr 2026 plötzlich wieder auf der ganzen Welt Kriege haben. Und dass es so mittlerweile fast ein normales Thema ist, dass man morgen sagt, ja, da wurde da was gebombt und da wurde hier was gebombt, ohne jetzt irgendwelche Seiten einzunehmen. Das ist nicht meine Rolle. Nur ich hatte eigentlich gehofft, dass die Menschheit sich ein bisschen mehr entwickelt hat und Wege gesucht und gefunden hat, da Konflikte etwas gewaltloser zu regeln.
Führen die Kriege dazu, dass die Leute auch nach Monaco wollen? Also kommen, merkst du, dass mehr Menschen deine Hilfe...
Also im Moment habe ich... Aber ein ganz klarer Fall ist eben einfach Dubai, was zwischendurch sehr hin war, wo jetzt eben die Anfragen kommen, wie komme ich von Dubai nach Monaco?
Ja.
Weil die Leute jetzt eben da gemerkt haben, ist vielleicht doch nicht so ideal der Standort. Da, nicht wahr? Ich kenne andere Leute, die sind da, die sagen, ach, stört mich nicht, geh wieder zurück. Nur ich weiß von Leuten, da ist also momentan in die Geschäfte eingebrochen. Ich kenne jemanden, der hat da ein großes Einzelhandelsgeschäft in der Dubai Mall. Jemand hier aus Monaco, der hat gesagt, der Umsatz ist 80% runter.
Ja klar, wenn niemand da ist.
Und das eben doch auch, weil du, bitte nicht, ich will jetzt nichts gegen Dubai sagen, ja, nur, und ich betreue auch andere Standorte. Es gibt ja nicht nur Monaco. Zum Beispiel bietet Italien auch Pauschalsteuern an. Gewisse Kantone in der Schweiz bieten noch Pauschalsteuern an. Malta kann gewisse steuerliche Vorteile haben. Portugal kann unter Umständen gewisse steuerliche Vorteile haben. Ich habe auch Leute mit Portugal betreut, auch mit Italien betreut.
Ja.
Also das ist auch ein bisschen der Trend, dass viele Leute Länder sagen, wir wollen Talent anziehen, wir wollen Leute haben, die erfolgreich sind. Wir wollen, dass sie gerne bei uns sind, weil eben der Gedanke auch kommt, wenn die erst da sind, geben die auch ihr Geld vor Ort aus. Mhm. Und da gibt es viele Länder. Spanien hat auch nennt sich Beckham Law. Und selbst Frankreich, was ja nicht gerade jetzt sehr kapitalistisch in vielen Dingen ist, da gibt es auch ein Impatriate-Regime, wo Frankreich für eine begrenzte Zeit gewissen Fachkräften, die nach Frankreich ziehen, Steuervorteile anbietet, wo 50% des Gehalts, bis zu 50% des Gehalts steuerfrei bleibt.
Wie funktioniert denn dein Geschäft? Woher kennt man dich? Hast du eine Webseite?
Ich habe eine Webseite.
Oder wirst du empfohlen und dann?
Ich habe eine Webseite, da kommt ein bisschen was drüber. Das ist natürlich, weil ich schon lange da bin, viel kommt durch Empfehlung. Viel kommt durch Empfehlung. Und dann, um das auch richtig zu stellen, mein Geschäft ist jetzt nicht nur die Wohnsitzverlegung. Sondern ich habe teilweise Klienten, mit denen ich seit über 20 Jahren zusammenarbeite. Ich habe die mal betreut, nach Monaco umzuziehen, nach einem Firmenverkauf. Dann habe ich die betreut, eine Wohnung hier zu kaufen. Dann habe ich die betreut, ein Ferienhaus in Frankreich zu kaufen. dann betreut, Kinder ins Ausland zu schicken.
Wie wird man denn das? Also was? Also das ist ja ein sehr, sehr spezifischer Berufsbereich. Ja. Wie, das ist ja nicht, du bist ja nicht irgendwann aufgewacht im Studium und hast gesagt, das möchte ich machen. Wie wird man denn so eine Mischung aus rechtsbegabter Privatsekretär?
Ja.
So klingt es ein bisschen.
Ja, es ist der Privatsekretär, aber natürlich immer der rechtliche und steuerliche Hintergrund kommt da noch mit rein. Wie gesagt, das geht dann auch weiter. Die Leute, die hier leben, also die steuerliche Seite ist sozusagen erledigt, aber auch die ganze erbrechtliche Seite kommt dann da rein, weil ich eben viel mit internationalen Sachverhalten zu tun habe. Momentan habe ich gerade eine Sache mit einer Umstrukturierung von Immobilienvermögen in Kalifornien zu tun. Da arbeite ich mit lokalen Beratern dort zusammen. Da nur kann ich nicht mehr Details sagen, wo man eben gewisse Sachen umstrukturieren muss, um gewisse Fehler aus der Vergangenheit zu korrigieren. Da hatte ich mit Nachlassplanung zu tun, wo über 14 Länder beteiligt waren. Und das muss man alles ein bisschen koordinieren da. Dann habe ich auch noch einen anderen Bereich, wo man auch einfach reinrutscht da. Ja, dieses Thema Nachfolgeplanung. Also Leuten zu helfen, die jetzt ein mittelständisches Unternehmen verkaufen wollen, weil zum Beispiel der Sohn keine Lust hat oder nicht fähig ist oder die Tochter auch nicht. Und dass man, da habe ich jetzt mittlerweile ein bisschen Kontakt zu diversen Investmentfirmen und so weiter, die solche Firmen kaufen. Da. Das ist dann so ein Nebenzweig, wo ich ein bisschen mit reingerutscht bin. Ich habe auch für ein Restaurant in Monaco hier deutsche Investoren gefunden. Also das ist wirklich, darum sage ich, ich bin reiner Berater, ja, sehr projektbezogen arbeitet. Also nicht der klassische Jurist, der nur da irgendwie an Dokumenten rumfeilt.
Hat dich das reich gemacht?
Wie gesagt, reich ist sehr relativ. Also mir geht's gut, ich beschwere mich nicht. Nur mit Sicherheit kann ich mir keine von diesen Yachten.
Ich finde es immer so schön, wenn man die Frage, ich stelle die Frage sogar, weil eigentlich keiner bis jetzt diese Frage beantwortet mit, ja, ich bin reich. Alle wollen so ein bisschen Friedrich Merz-mäßig, na, ich bin oberer Mittelstand. Also das ist so.
Ja, bei mir ist es wirklich so. Also nochmal, wie gesagt, ich kann mir keine Yacht leisten, auch keine kleinere Yacht leisten. Mache ich auch kein Geheimnis draus. Und was wir vorhin angesprochen haben, es gibt eben viele Leute, die verfallen diesem Druck zu sagen, ich muss mit den Leuten mithalten hier. Mhm. Da. Und die dann auf Pump irgendwelche Autos kaufen, und um mitzuhalten. Und dann, das sind immer meist dann die Leute, die neu hier hinkommen, weil die wissen nicht, dass im Prinzip die Leute interessiert das gar nicht hier. Mhm. Wie gesagt, ich kenne hier Milliardäre, die fahren mit Fiat 500 Elektro rum. Und die haben zwar auch vielleicht dann irgendwie hier in teuren Autos in der Garage stehen, aber...
Das finde ich mal lustig zu sagen, das war gestern auch so bei einem Gespräch.
Fünf Wagen, ja.
Wir haben eigentlich gar kein Auto, also wir haben nur fünf, aber wir fahren ja damit gar nicht.
Ja, und, anderes Beispiel. Zum Beispiel dieses Thema Mode und alles da und gerade Modemarken. Also hier ist es so, es hat mir auch mal der Direktor eines Innenrestaurants hier bestätigt, ich will jetzt keinen Namen sagen, da, wo er sagt, es ist normalerweise, kann man immer sofort sehen, die Leute in Monaco leben, die stylen sich nicht so sehr, die dressen sich nicht schon ab, schon gar nicht mit irgendwelchen Marken. Mhm. Wenn Leute reinkommen, die sehr gestylt sind und vor allem mit Markennamen, das sind immer Leute, die nicht hier wohnen.
Ja.
Weil hier ist es recht locker. Nochmal, hier ist es recht locker. Und hier ist es auch nicht dieses Thema, wie viel hast du denn? Dann kann ich mit dir sitzen. Also hier kann es sein, dass man irgendwo im Café sitzt, man hat auf der linken Seite jemanden sitzen, der arbeitet vielleicht als junger Bankangestellter oder was weiß ich, im Versicherungsunternehmen, wohnt in Frankreich. Und auf der rechten Seite sitzt wirklich tatsächlich ein Milliardär. Und wir sprechen alle zusammen.
Ja. Kannst du mir ganz kurz noch, ich habe so tausend, mir fallen 1 Million Fragen jetzt gerade ein, so dieses, was war ein Millionär sein vor 31 Jahren und was ist es heute? Also wie hat sich das verändert?
Das ist das nette Thema Inflation.
Ja.
Das hat sich sehr verändert. Ja. Nur, obwohl man eins auch sagen muss, weil heute wird immer Milliardäre gesprochen, Milliardäre. Auch diverse, sagen wir mal, junge Mädchen hier sagen alle, ich suche ja einen Milliardär als Frau, als Mann. Ich habe mir mal die Statistiken angeguckt. Ich glaube, es gibt nur 1200 Milliardäre auf der Welt. Also es ist nicht so, dass diese Milliardäre wie Pilze aus dem Boden schießen. Mhm. Also bitte nagel mich nicht auf die genaue Zahl fest. Das müsste man vielleicht mal überprüfen.
Ja.
Aber so viele sind das nicht da. Und dann kommt ja noch eins hinzu. Bei vielen weiß man es ja auch gar nicht da. Das ist meist ja so,
dass... Schaumschlägerei ist denn hier eigentlich auch? Also wie viele Leute behaupten, sie sind so reich? Aber dabei sind sie es gar nicht.
Also ich muss sagen... Nicht so stark hier, wird nicht so stark hier. Also das ist, ich glaube, Schaumschlägerei, witzigerweise höre ich das mehr, wenn ich jetzt irgendwo mal, was ich sage, in meinem Saint-Tropez im Restaurant sitze und dann irgendwelche, zum Beispiel Deutsche neben sich sitzen, die dann sehr laut darüber sprechen, was man sich ja gerade das neue Auto XY gekauft hat und das haben wir ja auch zu Hause. Und hier sind die Leute, die wirklich etabliert hier sind,
eher zurückhaltend.
Ja.
Das ist hier also wirklich mehr Understatement.
Gibt es einen Unterschied zwischen alten Millionären und neuen Millionären? Also wie verhalten die sich, die jetzt, also 2026 reich ja. geworden sind, und wie verhalten die sich, die in den 90ern zum Beispiel reich geworden sind?
Ja, also normalerweise, es gibt immer... Es gibt immer solche und solche.
Es gibt ja, müssen wir noch mal sagen, es gibt nicht immer,
den Grundtyp da. Meist sind die Leute, die das Geld schon ein bisschen länger haben, sind mehr daran gewöhnt. Die haben eben vielleicht die Flausen im Kopf ein bisschen verloren da und sind normalerweise ein bisschen leiser. Die Leute, die jetzt gerade, was es eben heutzutage viel gibt, sehr schnell viel Geld verdient haben, haben oft dann auch einen Drang, ein bisschen lauter zu sein und mehr zu zeigen. Und da, aber nochmal auch.
Das hat sich nicht verändert. Das war wahrscheinlich das ist immer jede Generation.
Ich glaube, dass das ändert sich da. Und dann, wie gesagt, es gibt auch eine recht starke Fluktuation hier in Monaco an Residenten. Ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber wo Leute hier hinziehen, dann nach ein paar Jahren wieder wegziehen. Das hat mit diversen Gründen zu tun. Da
nicht, fühlt man sich manchmal hier einsam, wenn das so alles fluktuiert, alles dreht sich so ein bisschen auch ums Geld? Entsteht da so ein bisschen?
Also ich muss sagen, weil, wie gesagt, bei mir ist es eher das Gegenteil, dass ich, weil ich sehr, sehr lange hier wohne.
Ja. Aber es ist nicht ein bisschen oberflächlich auch alles hier? Ich stelle mir das so oberflächlich auch vor.
Nein, das ist, ich würde sagen, das ist nicht oberflächlicher als irgendwo anders auch da. Also man kann, das hängt auch ein bisschen davon, mit wem man ja. frequentiert. Ja? Man kann auch, ich habe Freunde, mit denen kann ich sehr tiefschürfende Konversationen haben. Da. Und die reden nicht nur, ich habe mir die neue Yacht gekauft. Also ja. das ist eher, und die haben sogar eine Yacht, aber das ist sogar eher ein Nebenthema.
Ja.
Nicht wahr? Nein, man kann hier wirklich also wirtschaftliche, gesellschaftliche, politische Diskussionen haben. Nicht überall,
ja.
nicht mit jedem da. Nicht wahr? Aber im Großen und Ganzen nochmal, weil, wie gesagt, viele von den Podcast-Hörern werden jetzt kein Bild haben, nur wir sitzen hier direkt am Strand in Strohstühlen, kriegen jetzt ein bisschen Wind hier ab da und ist jetzt nicht, dass das hier irgendwie super teuer wäre, nee. Wo wir sitzen da.
Also das war auch die größte Überraschung für mich, dass klar, du kannst dir eine Wohnung für eine 500 Millionen kaufen,
ja,
aber
ja.
du kannst aber eben auch wirklich in einem fancy Restaurant ja. für 80 Euro, was viel Geld ist, ja. aber eben nicht irre Quatsch viel Geld für ein Essen.
Nein.
Essen gehen. Also es ist eine komische Welt, die ihr euch hier gebaut habt.
Ja. Da
muss man ganz ehrlich zugeben.
Ja. Wie gesagt, ich gehe gerne auch morgens, wenn ich Zeit habe, schwimmen. Ich lege da mein Handtuch an den Strand mit dem Telefon da drunter. Und gut, in absoluter Hochsommerzeit muss man vielleicht ein bisschen aufpassen. Nur die haben normalerweise dann auch Polizei, die hier Patrouille läuft.
Ist ja auch ein kleiner Polizeistaat, muss man auch mal sagen.
Ja, aber im Positiven, weil...
warum Koch würde widersprechen. Es gibt einen Journalisten, der sich sehr mit Polizeigewalt auseinandersetzt. Der würde, glaube ich, keinen positiven Aspekt eines Polizeistaats abgewinnen können.
Wenn der Polizeistaat aber so genutzt wird und wenn man, um dem Bürger das Leben einfacher zu machen...
Mhm.
Und einfach zu machen heißt für mich eben sicherer zu machen. Und wir haben außerhalb des Podcasts ja vorhin drüber gesprochen. Du sagst, die Kriminalstatistik in Deutschland ist ja auch besser geworden. Und es ist mit Sicherheit ein Schritt in die richtige Richtung da. Nur ich glaube, es ist eben essentiell, dass der Staat, jetzt kommen wir auf diese Mittelverwendung ja. der Steuern, dass der Staat eben für Sicherheit sorgt. Da.
Ich stelle es mir ein bisschen vor wie in München. In München kriege ich einen Strafzettel, wenn ich auf der entgegengesetzten Spur mit dem Fahrrad fahre, weil ich eindeutig mich damit als Nicht-Münchner identifiziere, werde sofort kontrolliert. Und ich glaube, man wird hier auch sehr schnell kontrolliert, wenn man nicht so den Stallgeruch Monacos an sich dran hat.
Ja. Also eins ist klar, wenn man jetzt ein Monaco-Kennzeichen hat, ist normalerweise mehr Toleranz da. Und dann ist die Polizei auch mal eher bereit, uns zu sagen, Moment mal, fahren Sie mal ein bisschen langsamer. Und ohne jetzt gleich einen Strafzettel zu geben. Im Moment ist alles auch wieder... Es hat vor ein, zwei Jahren hier aufgrund von jungen Leuten mit Sportwagen, die dann zu viel getrunken hatten und rumrasen mussten, hat es Unfälle gegeben, wo auch Leute gestorben sind.
Wo rast man denn hier? Hier ist die längste gerade Strecke ist irgendwie 5 Meter lang.
Ja, genau, aber in diesem Grand Prix-Tunnel hier,
ja.
Der auf dem Weg zum Yachtclub ist da, da haben dann eben die Leute den Drang, teilweise super zu beschleunigen. Und da ist eine kleine Kurve, genau wo die Formel 1 ja auch das höchste Tempo erreicht hat, vor der Schikane. Hatten die dann gedacht, sie müssen unbedingt dann da mal zeigen und bam, bam, Leitplanke und Leute tot.
Mhm.
Und dann hat Monaco jetzt da, was früher wesentlich relaxter war, hier sehr stark die Kontrollen angezogen und gesagt, das geht jetzt nicht mehr. Jetzt kontrolliert man sehr stark, gerade zu Events wie Grand Prix, Geschwindigkeitsüberschreitungen, Alkohol am Steuer. Also das hat sich geändert da. Also früher war das alles ein bisschen lockerer, da konnte man auch in Frankreich... Konnte man da auf der oberen Küstenstraße da mit 180 langfahren, das störte keinen. Aber heute ist Frankreich Radarkontrollen überall da.
Ja.
Das ist, gebe ich dir recht, das ist eine Art von Polizeistaat, die mir auch nicht gefällt. Weil das natürlich, meine ich, nicht unbedingt gerechtfertigt ist. Aber Polizeistaat in dem Sinne, dass wenn jetzt Autos nach Monaco reinfahren mit, ich weiß, jetzt kommen wir in das Thema Racial Profiling und alles rein, aber mit so ein bisschen zwielichtig aussehenden Gestalten.
Das ist Racial Profiling.
Ja, aber es gibt ja auch weiße zwielichtige Gestalten da. Und das habe ich oft genug gesehen. Auch diese weißen zwielichtigen Gestalten werden angehalten da. Ist das falsch? Die werden ja nicht verhaftet. Da wird man, sagt man nur, was machen Sie hier? Zeigen Sie mir mal Ihren Ausweis vor. Oder ist nicht, dass da irgendwie...
Also ich will ja da widersprechen und sagen,
es ist falsch,
weil es natürlich für die Menschen furchtbar ist, wenn sie angehalten werden, nur weil sie wissen, wir haben eine dunklere Hautfarbe. Und
da habe ich ja recht. Also,
das ist natürlich furchtbar.
Ich sage gesagt, es werden ja...
Es werden natürlich auch weiße...
Das hat ja nicht mit der Hautfarbe zu tun. Da gebe ich dir recht. Also ich bin wirklich absolut gegen Rassismus. Ganz klar, mein bester Freund vor vielen Jahren war schwarz, ein bekannter Sänger. Also bitte, ich möchte bitte nicht in die Schiene reinkommen, überhaupt nicht.
Ja.
Also da bin ich wirklich ganz klar nicht irgendwie da in diese Richtung gehen. Da.
Lass uns als kleinen letzten Themenkomplex... Wie verhindern wir, dass es eine Revolution gibt, die das Leben reicher Menschen kosten wird, weil sie hingehängt werden, wie es immer in Revolutionen so ist? Also ich habe jetzt mehrere Bücher auch zur Vorbereitung gelesen auf diese Recherche, auf dieses Thema. Und viele Sozialwissenschaftler, Philosophen sagen, wir fragen uns, warum machen die Reichen nicht mehr? Weil am Ende sind sie es, die gehängt werden in Revolutionen. Weil die Masse ist arm.
Ja.
Und damit ist sie stärker.
Und da gebe ich dir völlig recht, wir dürfen es nicht zu diesem Punkt kommen lassen, dass es wirklich, dass das so ausufert alles, dass es eben zu solchen Aufständen mit Gewalttätigkeiten und Hängen von Leuten kommt da. Frage ist, wer kann da was machen? Für mich ja die Politik.
Wieso die Reichen? Ist so lustig. Die Politik, wir sagen es gleichzeitig.
Ja.
3, 2, 1, Reiche Politik.
Was soll, okay, du sagst das.
Ja.
Was sollen jetzt die Reichen, was immer die Definition ist,
genau, was sie sind. Also ich würde sagen, gerechtere Verteilung von Eigentum, gerechtere Verteilung von, also zum Beispiel, dass wenn sie was vererben, dass es einfach besteuert wird, weil klar, sie haben es schon mal bezahlt, die Steuer, aber das Weitergeben von Geld ist ja im Prinzip auch eine Transaktion. Das Kind bekommt was, was der Vater sich oder die Mutter aufgebaut haben, ist jetzt nur eine These. Also warum sollte das da aufhören? So, weil im Prinzip die kleinste Form von Erbschaftssteuer ist, finde ich, wenn ich mir eine Schachtel Zigaretten kaufe, dann ist die Mehrwertsteuer die Erbschaftssteuer des armen Mannes.
Ja.
So, weil ich gebe mein Geld ja auch weiter. Und warum sollte warum sollte eine Ausnahme gemacht werden bei wohlhabenden Menschen, die sehr viel zu vererben haben?
Ja, wo ist denn die Ausnahme? Wir haben ja zum Beispiel in Deutschland, wir zu Österreich nebenbei bemerkt, haben ja eine Erbschaftssteuer. Da gibt es zwar gewisse Freibeträge, nur das sind keine Millionensummen da. Ich glaube, Freibeträge in Deutschland sind 400.000 noch was da für Ehegatten und Kinder. Also, nur...
Ja, wir reden echt über mehr. Das sind so Leute, die so, ich weiß nicht, dreistellige Millionenbeträge, zweistellige Millionenbeträge vererben. Und die schaffen es ja irgendwie ganz oft, sich da so vorbeizusneaken.
Ja, so einfach ist es nicht da. Na gut, mit sehr langfristigen Planungen, Strukturen und... Wie gesagt, selbst wenn jetzt der Vater nach Monaco umzieht und das Kind erbt hinterher in Deutschland, muss das Kind trotzdem Erbschaftssteuern in Deutschland bezahlen. Das wissen auch viele nicht da.
Ja.
Da gibt es auch noch gewisse Zeitgrenzen, 5 Jahre, 10 Jahre für die Erbschaftssteuer. Also der Gesetzgeber hat da schon sehr, sehr viel vorbereitet. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, wie oft soll denn Geld von erfolgreichen Leuten, die wirklich ja was geleistet haben, oft auch was durch die Leistung alleine für die Gesellschaft machen. Ich meine, du hast dein eigenes Produktionsunternehmen, du beschäftigst Leute.
Ja, aber ich bezahle gerne Steuern, weil ich weiß, dass diese 12 Leute, die wir beschäftigen, Krankenkasse bekommen. Und diese 12 Leute machen dieses Unternehmen erst möglich. Und das ist ja oft so, der Wohlstand der Leute ist ja das Produkt von Arbeitskraft von nicht wohlständigen Leuten.
Und das meine ich eben, wie gesagt, nur Thema Krankenkasse. Deine Mitarbeiter zahlen ja Sozialabgaben. Hm. Ich selbst auch. Ich bin hier Pflichtmitglied in der lokalen Krankenversicherung. Kann ich auch gar nicht raus, weil ich eben offiziell hier arbeite und zahle auch. Und das ist ja auch ein ähnliches System wie in Deutschland, so eine gesetzliche Krankenkasse mit so einem Solidarsystem da. Also wo man jetzt nicht einfach nur sagt, okay, je nachdem, wenn man mehr einzahlt, kriegt man bessere Leistung. Mhm. Also das ist hier das Gleiche, nicht wahr?
Ist nicht mein Thema. Also es ist, ich versuche da so relativ neutral an dieses Thema ranzugehen. Aber was hältst du davon, wenn man sagt, wir besteuern unsere wohlhabenden Menschen so lange, bis wir spürbar diese Ungleichheit langsam auflösen? Nicht, dass wir alle gleich sind. Das wird nicht funktionieren, das ist ein Quatsch. Aber
das Problem ist, ich verstehe es, wie gesagt, wir sehen das alle. Man sieht diese Ungleichheit, die heute extreme Ausmaße annimmt.
Aber sie bedroht nur euch. Also jetzt nicht dich, sondern ja, euch. Ja. Das heißt, die hier in Monaco, die mit den großen Wohnungen.
Ja, genau, genau. Ja, nur
diese Ungleichheit bedroht am Ende ja den Wohlstand mehr als die Steuerzahlung.
Man darf nicht denken, dass alle Leute, die jetzt hier in Monaco zum Beispiel, jetzt kommen wir dieses Monaco-Thema zurück, gar keine Steuern mehr zahlen. Das ist nicht wahr, weil viele haben eben noch zum Beispiel, ich sag mal, denen gehören irgendwelche großen Anteile an Betrieben in Deutschland oder sonst wo. Mhm. Und die zahlen dann nach wie vor die Dividenden, die sie bekommen, noch Steuern. Und das Unternehmen in Deutschland zahlt erst dann auch Einkommen- oder Körperschaftssteuer, denn wenn das Geld rausgeht an den Aktionär in Deutschland, fällt dann nochmal diese Quellensteuer dann wieder an. Also das wird schon alles besteuert. Und es ist jetzt nicht das ist immer der Idealfall, wenn jemand jetzt alles verkauft hat, sitzt nur auf Bargeld. Das ist steuerlich das Effizienteste, wenn man dann hier lebt. Nur, wie gesagt, meine Frage ist, wie oft soll Geld versteuert werden? Und dann kommt mein Punkt, den ich vorhin erwähnt habe. Ja. Da möchte ich aber auch mehr Kontrolle haben auf der Ausgabenseite.
Vielleicht ist das der Deal. Das ist der Deal. Wir erhöhen die Steuern, aber ihr habt mehr Einfluss darauf, wofür die Steuern ausgegeben werden.
Nur, mit Sicherheit wäre das ein guter Punkt. Nur, nochmal, ich will jetzt nicht sagen, dass da vielleicht eine kleine Steuererhöhung hier oder da, dass das zu riesen Einflussnahmen führte. Aber wir haben ja auch gesehen, historisch, dass wenn man jetzt Leistung bestraft, sind die Leute weniger motiviert. Das ist auch ein Problem. Nicht wahr?
Ja.
Wie gesagt, ich bin kein Politiker. Ich habe die gleichen Gedanken wie du. Ich habe keine Lösung. Ich meine nur, der Steueransatz alleine reicht nicht. Ich habe dir vorhin das Beispiel gegeben, dass man sagt, wieso sind die Multiplen, die ein Vorstandsmitglied heutzutage verdient, so viel höher als vor 20 Jahren im Verhältnis zum normalen Arbeitnehmer da. Das ist ein Punkt. Ich meine, warum verdient heute ein Fußballer, ein Formel-1-Rennfahrer, ich weiß nicht, 50 Millionen im Jahr? Kann man auch sagen. Wieso gibt es heute Sänger, die Milliardäre geworden sind? Wieso sind Kardashians in Amerika 2 oder 3 Milliardäre in der Familie?
Ja.
Das ist eben das Problem, was die Leute heute wertschätzen. Und die sind ja auch mal die Sportler. Ich habe auch Sportler als Klienten da. Die verdienen eben so viel, weil wir uns das alle angucken. Mhm. Wenn die Leute keine Lust mehr hätten, sich das anzusehen, würden die auch weniger bekommen.
Ich finde diese eine sehr interessante Logik. Am Ende kannst du ja auch das umdrehen, so wie wir sind selber schuld, dass es so viele Reiche gibt.
Beispiel auch Mode. Wenn jetzt Leute sagen, mir ist eben so wichtig, eine bestimmte Modemarke zu tragen, obwohl man weiß, dass die Profitmargen da riesenhoch sind, das ist die Entscheidung des Verbrauchers, dass er sagt, ich bezahle eben für ein T-Shirt 500 Euro, wenn ich das gleiche oder Vergleichbares vielleicht für 10 Euro bekommen kann. Und dann fließt das Geld eben in die Hände von Gewissen wie Arnaud oder was weiß ich von Louis Vuitton.
Ja.
Also nochmal bewundernswert, was der Mann aufgebaut hat. Also nur wäre es jetzt falsch, ihn zu bestrafen, wenn er diese Sucht der Leute, solche Sachen zu kaufen, ausnutzt. Ich meine, da kann der Staat nicht eingreifen. Das ist der Verbraucher selbst, der sagen muss, Moment mal, will ich das machen? Ja, und wenn das machen will, finde ich, muss der Verbraucher die Freiheit haben, weil das macht ja auch viele Leute glücklich. Mhm. Die arbeiten und verdienen dann das Geld und sind eben super froh, wenn sich dann irgendwie so ein Modeartikel kaufen können.
Ja.
Nochmal, freie Entscheidung.
Was war der letzte Luxusgüter, den du dir gekauft hast, der dich richtig glücklich gemacht hat?
Ich muss sagen, bei mir, ich bin so ein bisschen über Luxusgüter hinweg da.
Also nicht, hast du nicht irgendwie so eine...
Nee, ich bin gerade, muss jetzt laut drüber nachdenken. Ja.
Was war denn das letzte Normale, was du dir gekauft hast, was dich glücklich gemacht hat, neben dem Espresso?
Was mich glücklich gemacht hat, was war das? Ich würde sagen, Airfryer.
Cool, dann hast du was mit meiner Mutter gemeint.
Ja, also ich habe das vor kurzem entdeckt und finde das absolut genial. Und das habe ich mir auf Amazon gekauft für, ich weiß nicht, für 120 Euro und muss sagen...
Und jetzt airfryst du dich durch den Monaco.
Ja, voll da. Ich war, also wie gesagt, ich gehe gerne alleine selbst in den Supermarkt und meine Frau und ich und suche mir auch gerne selbst aus, was für Fleisch, Fisch oder sonst was ich da esse. Und jetzt habe ich angefangen, da mit Airfryern rum zu experimentieren. Gut, ich habe das Glück, Monaco ist ein Platz, wo man sehr viel ausgeht. Mhm. Das ist vielleicht eins, was ist auch ein bisschen in anderen Städten wie London, dass man einfach sehr, sehr oft zu Lunch und Dinner geht da. Das gehört hier irgendwie zum Lebensstil da, nicht wahr? Und nur darum, ich war, wie gesagt, gerade gestern Abend war ich eingeladen zum Essen, obwohl ich gar nicht so wollte, aber ist egal. Und nur dann macht es aber auch mal super Spaß, wenn man dann zu Hause kocht.
Ja.
Finde ich einfach super.
Ich weiß auch, dass Airfryen kochen ist. Ich kann nicht kochen, deswegen würde ich dich total unterstützen und sagen, Airfryen ist kochen.
Airfryen ist kochen für mich. Ja. Also ich würde jetzt mit Sicherheit dich nicht einladen, weil das Niveau habe ich nicht erreicht.
Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne, Dankeschön.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer: Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.